Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Von Klassenunterschieden, Rassismus und Sexismus erzählt Natasha Brown in ihrem gefeierten Debütroman Zusammenkunft, der bei allen politischen Themen, die darin anklingen, doch auch eine amüsante Liebesgeschichte erzählt und ein poetisches Experiment ist. Ganz schön viel für so ein schmales Buch, und wie Natasha Brown das geschafft hat, darüber sprechen wir gleich mit ihr. Was sich auf den Bestsellerlisten tummelt, das schauen wir uns in der Lesart ja regelmäßig an. Und ein Titel, der steht seit Wochen ganz oben, der Roman Der Zorn des Oktopus von Dirk Rossmann. Das ist der Gründer und Inhaber der gleichnamigen Drogeriekette. Mein Kollege Markus Wolf hat dieses Buch gelesen. Worum geht's denn in dem Roman?
Es ist im Prinzip eine Art von Fortsetzung von dem Roman vorher, weil es auch um eine Weltklimaregierung geht aus USA, Russland und China. Das zeigt auch so ein bisschen, wie weit entfernt dieser Roman von der Aktualität ist, wo es sozusagen eine Übereinkunft von diesen drei großen Ländern gibt. Und dann geht es im Prinzip um eine Art Forschungslabor, um so Forschung an Innovationen, die das Klima retten können, und um so einen Apparatschick, der bestimmten Unregelmäßigkeiten auf die Spur kommt.
Und es gibt ja auch einen Co-Autor bei diesem Roman, nicht? Das hat er nicht alleine geschrieben.
Genau, Ralf Hoppe, der war lange Zeit Journalist für den Spiegel und auch den Stern und hat, man liest das auch raus in dem Buch, sehr viel auch in anderen Ländern Reportagen geschrieben und so weiter. Dieser Stil kommt auf jeden Fall raus, das ist auch ganz interessant eigentlich. Und sonst sagt Rossmann auch von dem ersten Buch und auch von diesem zweiten, dass er noch ein ganzes Autorenteam und sozusagen Feedback-Team um sich rum hatte.
Okay, also sehr komfortabel für einen Autor und komfortabel ja auch die Marketing-Situation. Davon können ja viele Autoren auch nur träumen, denn natürlich würde das Buch schwer beworben. Es ist auch in der Drogeriekette erhältlich. Ist das auch vielleicht ein Grund, warum das so abgeht?
Auf jeden Fall. Also ich habe gestern nochmal meinen eigenen Rossmann angeschaut. Da steht vorne ein Aufsteller mit dem Buchtitel. Das kann natürlich sich kaum ein Autor träumen. Es gibt, glaube ich, 2000 Rossmann-Filialen in Deutschland. Das erste Buch, Der neunte Arm des Oktopus, hatte einen Primetime-Spot vor der Tagesschau. Ich glaube,
wow.
Ich habe noch nie eine Buchwerbung gesehen vor der Tagesschau. Und ja, also das Marketingbudget, das sagt auch der Co-Autor Ralf Hoppe, das ist wesentlich dafür verantwortlich, dass dieses Buch so weit oben steht.
Aber es kann ja trotzdem ein gutes Buch sein, das heißt ja erstmal noch nicht, soll ich das jetzt unbedingt lesen oder was ist Ihre Empfehlung?
Also ich würde sagen, Freunde von so Polit-Thrillern und vielleicht auch so Öko-Polit-Thrillern, die finden da schon etwas. Ich glaube, das hat halt trotzdem dann enorme Längen, es hat ja 600 Seiten, und ich finde, es kommt dann doch nicht genug Tiefe raus von den Charakteren für mich persönlich, aber ich glaube, dass Leute, die diese Art von Buch mögen, das schon interessant finden. Es kommen ja auch lauter politische Charaktere aus der aktuellen Zeit, Kamala Harris und so weiter, vor in neuen Rollen, also spielt in der nahen Zukunft, 2026 bis 2029. Und ja, also ich würde sagen, es gibt dann schon so handwerkliche Mängel. Ich glaube, die Süddeutsche hat geschrieben Dagobert Duck Prosa, so ein bisschen mies, aber ich finde, das ist jetzt nicht per se total schlechte Literatur, aber es drückt schon auch mehr darüber aus, was Rossmann sozusagen will, was die Welt von ihm empfängt, als jetzt unbedingt ein total gutes Buch zu sein.
Markus Wolf über den Bestseller von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Der Zorn des Oktopus, im Lübbe Verlag ist das Buch veröffentlicht worden mit 608 Seiten für 20 €. Und wie gesagt, nicht nur im Buchhandel, sondern auch in jeder Rossmann-Filiale erhältlich. Zusammenkunft heißt der Debütroman von Natasha Brown, ein schmales, konzentriertes Buch, das als Ereignis in der britischen Literaturszene gefeiert wurde. Die Autorin erzählt darin von einer jungen, schwarzen Frau, die sich nach oben gekämpft hat, in der Londoner Hochfinanz arbeitet und jetzt einen Freund hat, dessen Familie der Upper Class angehört. Sie scheint also endlich angekommen zu sein in der britischen Gesellschaft, aber irgendetwas sträubt sich in ihr und geht ganz und gar nicht auf. Natasha Brown hat nach ihrem Mathematikstudium in Cambridge 10 Jahre im Londoner Finanzsektor gearbeitet. 2019 bekam sie dann den London Writers Award und konzentriert sich seitdem ganz aufs Schreiben. Trotzdem hat sie sich Zeit für uns genommen für ein Gespräch und ich freue mich darüber. Herzlich willkommen, Natasha Brown. Welcome, Natasha Brown. Nice to have you.
Thank you for having me on.
Es gibt ja immer wieder Romane, die ganz wunderbare Erfolgsgeschichten erzählen. In Frankreich gibt es mit Annie Ernaux oder Edouard Louis bekannte Namen. Hier bei uns sind auch einige autofiktionale Romane erschienen, die davon erzählen, wie Menschen Klassenunterschiede überwinden, aufsteigen und trotzdem so eine gewisse Ambivalenz bleibt, weil diese Unterschiede offenbar nicht wirklich überwindbar sind. Bei ihrer Figur ist das ähnlich. Warum ist sie nicht wirklich glücklich da, wo sie hingelangt ist?
Well, you know, I wonder if that's actually the most constructive framing for the narrator's situation.
Ja, ich frage mich, ob das überhaupt so der richtige Rahmen ist, in dem man diese Figur betrachten sollte. Es geht ja vielleicht auch ein bisschen darum, dass es eher die Folge davon ist, wo wir uns gerade momentan in der Gesellschaft befinden, dass diese Art Jobs im Informationssektor, im Finanzsektor, in all diesen Tätigkeiten immer mehr werden, dass immer mehr dieser Jobs entstehen sozusagen und dass es in dem Sinne auch immer mehr von diesen sogenannten Erfolgsstories geben wird, dass Leute aus anderen Klassen da eindringen in diese Ebenen, in diese beruflichen Bereiche und dort arbeiten, wenn sie jetzt auch nicht unbedingt Chef werden mit dem Hintergrund, den sie mitbringen. Aber dass diese Veränderungen in diesem Sektor durchaus interessant sind, auch literarisch sie sich mal genauer anzuschauen, was da passiert, in Bezug auf diese Figur zu gucken, wie ändert das ihr Leben, dass sie dort jetzt beginnt zu arbeiten, dass sie dort erfolgreich ist. Was macht das mit ihrer persönlichen Ebene im Hinblick auch auf ihre Kollegen, auf ihre Freunde, auf die Freundschaften, die sie schließt? Wie ihr Leben dann aussieht, das ist eher die Frage, die mich bewegt hat.
And what a life like that looks like, because I think it's still an open question at the moment.
Ihre Erzählerin hat ja keinen Namen. Sie arbeitet, wir haben das schon gesagt, in der Hochfinanz in London und hält Vorträge vor Schulklassen und Studentinnen. Also sie ist quasi für die Imagepflege der Firma zuständig. Die Diversität muss sichtbar sein, heißt es da in ihrem Text. Also eine Vorzeigekarriere vom schwarzen Arbeiterkind in den Finanzsektor. Trotzdem empfindet die Erzählerin Scham, wenn sie zum Beispiel mit ihrer Mutter telefoniert. Woher rührt diese Scham?
You know, I think it's interesting because we don't really see a whole heap of the narrator's interactions with her family, you know, those close relationships.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass wir ja eigentlich gar nicht viel Interaktion dieser Figur mit ihrer Familie erleben, mit ihrem Umfeld. Für mich war die Frage spannend nach der Subjektivität, denn normalerweise sind ja solche Romanfiguren eher ein Objekt, das man sich anschaut, das man betrachtet. Und hier habe ich versucht, sie sich die Welt anschauen zu lassen, sie subjektiv sozusagen die Kontrolle zu übernehmen und den Blick des Lesers zu lenken. Was die Figur der Mutter betrifft, den Kontakt zur Mutter, die Frage nach der Scham hat sich mir gar nicht so sehr gestellt. Ich habe das gar nicht so erlebt, aber was ich spannend finde, ist, dass es ja wirklich ein sehr kurzer Roman ist, also nur 100 Seiten, und da drückt sich eben auch sehr vieles durch Abwesenheit aus, also was eben nicht gesagt wird. Und dass die Leser einen großen Freiraum haben, die Dinge und Ereignisse selbst zu interpretieren, das, was nicht gesagt wird und was gesagt wird. Ich weiß nicht, ich sehe da nicht wirklich Scham, aber es ist natürlich für mich als Debütautorin sehr aufregend zu erleben, wie unterschiedlich die Charaktere, die Geschichte und die Perspektiven von Seiten der Leser wahrgenommen werden.
I think that's kind of what's been so exciting as a debut author about writing something and seeing it take life. It's interesting to see how the characters' perspectives and the broader story is fleshed out in readers' minds.
Was Sie sagen, dass das Freiräume sind, der Text hat, das spiegelt sich ja auch in der Form. Die hat etwas Fragmentarisches, fast Zerklüftetes, spielt mit verschiedenen Textsorten. Oft sind das nur ganz kurze Szenen, dann auch fast essayistische Exkurse. Ich hatte so auch den Eindruck, dass Sie mich gar nicht von irgendetwas überzeugen wollen, also in einem positiven Sinn. Wie sind Sie denn zu dieser Form gekommen?
Well, I'm really delighted to hear that because, you know, I hope the book doesn't ever come across as though it's trying to convince anyone of anything.
Das freut mich sehr, das zu hören, dass Sie das so wahrgenommen haben. Ja, und das ist auch tatsächlich so. Ich wollte wirklich niemanden von irgendwas überzeugen, als ich das geschrieben habe. Ich wollte eher hineinzoomen in das Leben dieser Protagonistin, in einen kurzen Zeitraum im Leben dieser Frau zeigen, ihren Alltag, was sie erlebt, wie sie die Dinge sieht. Und die Form ist in dem Sinne sehr wichtig für mich, dass ich nicht experimentieren wollte, um des Experimentierens willen, um seiner Selbstwillen, sondern Ich wollte dieses Wachsen der Erzählerin darstellen, wie sie lernt, ihre Umwelt wahrzunehmen, wie sie sich entwickelt, eine Entwicklung zeigen. Und da gibt es eben diese Momente der Diskontinuität, wo Brüche da sind, wo verschiedene Wahrnehmungen sich abwechseln, wo es mal schneller geht und mal etwas langsamer wird, wo sie mal in ganz kleine Details hereinzoomt und dann wieder die Perspektive von viel weiter weg aufnimmt. Das sind alles Aspekte des Schreibens, die mich interessieren. Und ich wollte es, wie Sie sagen, nicht hyperrealistisch werden lassen, sondern eben auch diese Gedankenebene mit einbringen. Also einen inneren Monolog oder so etwas mit dazu bringen. Also so, dass es eine Leseerfahrung wird, die hoffentlich nicht nervig ist, sondern sich realistisch anfühlt.
Of our own internal monologue and try and somehow capture that and hopefully make a reading experience that isn't tedious but it feels realistic.
Zusammenkunft heißt der Debütroman von Natasha Brown auf Deutsch. Sie ist heute unser Gast in der Lesart und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele gesellschaftspolitische Ebenen dieses schmale Buch anspielt. Aber sie erzählen darin ja auch eine Liebesgeschichte. Die Erzählerin, die hat einen Freund, der aus der Upper Class kommt und der wirkt so ganz bei sich. Sie hingegen scheint sich gerade neu zu erfinden. Was ist das für ein Paar? Was verbindet diese beiden?
I think it's a really interesting question, and one of the reasons I borrowed, or I don't know, borrowed, but I chose this framing, this love story between the two, is because it's such a common trope, I think, in English literature.
Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir diese Liebesgeschichte auch ausgesucht, weil es ja so ein verbreitetes Thema in der englischen Literatur ist. Das geht schon los mit Jane Austen, wenn dann anhand ihrer von ihr geschriebenen Liebesgeschichten Fragen, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, behandelt werden. Das geht ja immer sehr gut zusammen. Das wird in Liebesgeschichten ja oft der eigentliche Gegenstand der Thematik. Und in meinem Buch ist es so, dass ihr Partner vielleicht auch sogar eine größere Entwicklung durchmacht als sie. Man weiß das gar nicht so genau. Also dass diese alten Gelderben, die da auf ihrem Landsitz sitzen und irgendeinem alten, verhafteten Gesellschaftsmodell anhängen, da fragt man sich auch, wie sieht deren Zukunft aus? Wie geht das da weiter? Und die beiden befinden sich an unterschiedlichen Endpolen dieser Veränderung, die in der Gesellschaft stattfindet. Und deshalb habe ich jetzt auch noch mal die Ebene der Eltern mit reingeholt von ihm. Sein Vater sieht das vielleicht noch mal ein wenig etwas anders als die jüngeren Leute. Also ich schreibe die Liebesgeschichte einerseits, weil es immer schön ist, eine Liebesgeschichte zu haben, aber eben auch, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Leute sind und was für Gemeinsamkeiten sie haben.
So that is to say, I think love stories in fiction often, you know, hopefully fun and engaging for the sake of it, but also a really interesting way of seeing how people are similar and how they're different.
Es ist überhaupt faszinierend, fand ich, an einigen Figuren, dass man nicht so richtig weiß, warum sie was wie machen. Also auch die Hauptfigur, die Erzählerin, die hat ja einen Aufstieg geschafft. Sie hat jetzt diesen Boyfriend und doch scheint sie, das alles kam mir manchmal vor, gar nicht wirklich zu wollen. Sie lässt vieles einfach laufen, wirkt selbst seltsam unbeteiligt. Sie hat auch eine schwere Krankheit, die sie nicht behandeln lassen will. Aber sie muss ja mal die Energie gehabt haben, dahin zu kommen, wo sie ist. Wie ist das passiert? Warum lässt sie alles so laufen?
Well, you know, I think you mentioned her illness and I think that's quite a key element of it.
Ja, sie sprechen die Krankheit an. Das ist auf jeden Fall ein Schlüsselelement in diesem Buch. Sie erhält ja diese Brustkrebsdiagnose. Und das habe ich auch mit reingenommen, weil es ein tatsächlicher Fakt ist, dass in der britischen Gesellschaft schwarze Frauen eine höhere Sterblichkeit haben, auch an solchen Krankheiten zu sterben, als andere Frauen. Und das ist eine Tatsache, die ja Klassenhintergründe übersteigt. Also das ist egal aus welchem sozialen Hintergrund man kommt, und das ist da gar nicht direkt erklärbar. Der einzige Grund, warum es bei ihr auch etwas anders laufen könnte, ist, dass sie über ihren Arbeitgeber eine private Krankenversicherung hat. Hätte sie das nicht, dann würde es auch anders laufen. Also wenn sie dort nicht arbeiten würde, wäre sie ganz anders versorgt. Und diese Unterschiede innerhalb der Krankenversicherung im System sind etwas, das wirklich bemerkenswert ist. Und in so einer Situation wie die, in der sie sich befindet, ist das so, dass eine Krankheit natürlich auch eine Pause bedeutet und dass sie dann eventuell auch die Befürchtung haben könnte, aus ihrem Job auszufallen. Und auch deshalb ist dieser Moment so wichtig für sie.
It does give you pause, and I think that's a big part of why why this moment has so much weight for her.
Es geht also um ganz reale gesellschaftspolitische Probleme in ihrem Roman, um Klassenunterschiede, Rassismus, Sexismus, also Sachen, über die auch viel öffentlich diskutiert wird. Was denken Sie denn, kann ein Roman da beitragen, was jetzt eine politische Debatte zum Beispiel nicht leisten kann?
Die eine Sache, die ich beim Lesen mag und jetzt auch tatsächlich beim Schreiben, ist die, dass das Lesen einem ein Fenster öffnet, neue Geschichten zeigt, neues Leben, neue Menschen. Und wenn sie es vielleicht auch nicht immer schafft, Empathie zu erzeugen, so schafft das Schreiben und das Lesen doch eine Gelegenheit, Verständnis zu erzeugen und Standpunkte zu teilen. Und was ich mit Zusammenkunft machen wollte, war, Charaktere zu schaffen oder eine Figur zu schaffen und ihre Welt zu zeigen, zu schaffen. So, dass man daran Anteil nehmen kann und merkt, wie diese Welt sich bewegt. Das ist es wohl, was ich machen wollte.
So that's really all I sought to do.
Jetzt ist das ja Ihr Debütroman und ich nehme an, dass Sie schon in vielen Interviews gerade zu diesen politischen Debatten befragt werden. Ist das nicht auch immer eine ambivalente Erfahrung? Man schreibt eben Literatur über ein politisch aufgeladenes Thema und wird dann sofort zum Sprachrohr einer Generation oder einer gesellschaftlichen Gruppe gemacht. Wie fühlen Sie sich in dieser Rolle?
Well, yes, it's strange because, you know, all I've done is write a book about a woman who goes to work.
Ja, das ist schon seltsam. Ich habe doch eigentlich nur ein Buch über eine Frau geschrieben, die zur Arbeit geht, die mit dem Zug aufs Land fährt, die eine Party besucht. Aber ja, es interessiert mich, was ich als Romanautorin tun kann in unserer Gesellschaft, auf jeden Fall. Und andererseits, ja, ich fühle mich auch nicht wirklich dazu prädestiniert, jetzt über all diese Themen repräsentative Antworten geben zu können, weshalb ich vielleicht auch manchmal etwas zurückhaltend rüberkomme.
Which I think is why I sometimes come across as a little perhaps reticent.
Natasha Brown, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much.
Thank you so much for having me on.
Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Mara Amir. Der Roman von Natasha Brown ist unter dem Titel Zusammenkunft beim Surkamp Verlag erschienen und die wirklich sehr gelungene Übersetzung aus dem Englischen ist von Jackie Thome. Das Buch, um das es jetzt geht, das könnte was für mich sein, denn ich muss zugeben, ich freue mich eher nicht besonders, wenn ich ein neues Gerät habe, ein technisches Gerät und brauche eine Weile, bis ich ohne Angst und Fehler damit umgehen kann. Weil das offenbar nicht nur mir so geht, stand keine Panik, es ist nur Technik, 2020 auf der Spiegel-Bestsellerliste und die Autorin Kenza Aizi Abu steckt mit ihrem positiven Verhältnis zur digitalen Technik offenbar ganz gut an. Jetzt hat sie ein Kinderbuch zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz geschrieben und Regina Voss hat die technikbegeisterte Autorin von Meine Freundin Roxy und ihre Leserschaft getroffen.
Es ist tatsächlich eine Mission. Ich möchte Kindern ermuntern und gerade Mädchen ermuntern, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass sie keine Scheu davor haben. Deswegen ist der Hauptcharakter auch ein Mädchen.
Lilly findet auf dem Schulweg im Gebüsch ein Roboterkind. Sofort ist klar, das Maschinenwesen braucht Hilfe, es kippelt und gibt nur noch ein schwächer werdendes Beep von sich.
Der Roboter hat zwei Antennen, die aus dem Kopf ragen und das erinnert Lilly an zwei Zöpfe.
Es ist ein Mädchen, denkt Lilly und tauft es auf den Namen Roxy. Mit Lilly, Roxy und einer technikversessenen Oma setzt Kenza Aizi Abu in ihrer Geschichte auf ein weibliches Trio. Roxy wohnt fortan bei Lillys Oma. Die ehemalige Professorin hilft beim Reparieren und Kodieren des sozialen Roboters. Roxy soll sprechen lernen und ein paar Dienstleistungen übernehmen.
Was würdet ihr wollen, dass der Roboter für euch macht?
Alles.
Du vielleicht?
Ich wollte nur sagen, dass ich einen Roboter gebaut habe, der aufräumen kann.
Das ist ja cool.
Den brauche ich auch.
Genau, den brauchen wir alle.
Ein Wesen zu besitzen, das alle lästigen Routinearbeiten übernimmt, diese uralte Fantasie wird nicht nur in Lilly geweckt.
Dass er sich in mich verwandeln kann und dann in die Schule für mich gehen kann und dass er sich immer meldet und dann könnte ich mir einfach einen ganz chilligen machen und richtig doll ausschlafen.
Meine Freundin Roxy erzählt aber nicht die Geschichte einer entfesselten digitalen Maschine.
Weil sie sollen die Roboter so verstehen als etwas, was man selbst bauen kann, was man selbst programmiert, um reelle alltägliche Tätigkeiten durchzuführen und jetzt nicht so hier Hollywood-mäßig.
In einem auch sprachlich nüchternen Grundton erfahren Lilly und die LeserInnen sehr genau, was ein sozialer Roboter kann und welche Grenzen ihm gesetzt sind. Es ist ein genialer Schachzug, dass die Autorin nicht das schon in der Kinderliteratur allzu oft thematisierte Smartphone als Gegenüber wählt. Mit Roboter Roxy werden die vielseitigen Möglichkeiten, die sich hinter den Bildschirmen verbergen, sichtbar in den Raum verlagert. So ist das Try and Error bei Roxys Erziehung lustig und angesichts des sympathischen humanoiden Wesens wird die Frage, was Maschinen für uns sind, wirklich brisant.
Lilly ist ganz enttäuscht, dass der Roboter sich nicht entschuldigt. Ich finde es ein bisschen traurig, dass Roboter gar keine Gefühle haben.
Das ist so eine ganz andere Erfahrung, weil so normal ist man ja eigentlich immer mit Menschen befreundet. Das ist eigentlich immer so fast immer dasselbe, aber das ist einfach was anderes, wenn man mit einem Roboter befreundet ist. Ein Roboter besteht ja so aus Technik und Menschen aus Blut und so.
Ich finde, man ist dann nicht ein echter Freund, weil der Roboter ist ja dann einprogrammiert auf Freundschaft.
Wenn die schüchterne Lilly in Roxy ein Gegenüber entdeckt, das immer verfügbar ist, geht es auch um das Thema Sucht. Sicherheit im Netz wird in einer spannenden Szene erzählt. Oma Patricia plaudert über ihre neuesten digitalen Erfindungen in einem WissenschaftlerInnen-Chat allzu locker. Einbrecher dringen ins Haus ein, sie haben es auf die innovative Entwicklung abgesehen. Und als Lilly sich dabei ertappt, wie sie die Geht-klar-Floskel des Robotermädchens übernimmt, wird deutlich, auch wenn Lilly hier die Bestimmerin ist, Roxy färbt ab.
Das war für mich gar nicht so einfach, diese Beziehung zu beschreiben. Ich wollte, dass eine Freundschaft entsteht, gleichzeitig klarstellen, dass es keine vergleichbare Freundschaft wie zwischen zwei Menschen. Ein Roboter ist ein Roboter. Es kann zwar auch gut reagieren und sprechen und Gefühle nachahmen, aber es bleibt ein Roboter.
Die Autorin verzahnt in dem erzählenden Sachbuch »Meine Freundin Roxy« sehr geschickt die reale Alltagswelt und die digitale. Da ist das Grundschulkind Lilly, das sich wie alle Digital Natives ihrer Altersklasse ohne Scheu an das Domestizieren von Roxy und allen anderen digitalen Geräten heranwagt. Mit Oma Patricia an der Seite lernt sie aber auch die Grammatik der Sprache, die das Robotermädchen versteht. Die Worte Coding oder Programmiersprache fallen aber erst im Sachtext, der das Kapitel beschließt. Optisch auf einer gezeichneten Platine abgesetzt, kann jede Leserin, jeder Leser entscheiden, ob die Infoblöcke am Ende der Kapitel gelesen oder zugunsten des Plots einfach überblättert werden. Schließlich wollen die LeserInnen ja, anders als Lilly, wissen, wem das Robotermädchen Roxy eigentlich gehört.
Regina Voss hat Kenzer Aizziabu getroffen. Ihr neues Kinderbuch heißt »Meine Freundin Roxy«. Roboter zähmen leicht gemacht und es ist im Tulipan Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Morgen wäre der israelische Schriftsteller Aaron Appelfeld 90 Jahre alt geworden. In über 50 Romanen und Erzählungen hat er immer wieder aus der Welt seiner Kindheit erzählt, auch in seinem jetzt posthum auf Deutsch erschienenen Roman Sommernächte. Marco Martin hat dieses Buch gelesen. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, wer dieser Aaron Appelfeld eigentlich war. Wer war dieser Autor?
Ja, dieser Autor war Zeit seines Lebens ein ganz faszinierender Solitär. Er ist 1932 in Czernowitz geboren und starb 2018 bei Tel Aviv. Als er 8 Jahre alt wurde, musste er miterfahren, wie seine Mutter von rumänischen Faschisten ermordet wurde. Und dann wurde er zusammen mit seinem Vater in ein Deportations in ein Lager gebracht in Transnistrien, wo dann er und der Vater getrennt wurden und der Junge, der Erwin hieß, Aharon nannte er sich erst später, der junge Erwin überlebte in den ukrainischen Wäldern und als Kind in der säkularen Familie hatte er sozusagen Glück. Er hatte blondes Haar und blaue Augen und konnte so eine Art Mimikrie betreiben, dass er bei den Bauern, bei denen er Unterschlupf fand, nicht sofort als jüdischer Junge sichtbar war. Und über dieses frühe Kindheitstrauma hat er dann 1946 ins damalige Palästina gekommen und dann zum israelischen Schriftsteller geworden. Zeit seines Lebens Romane geschrieben, wo Kinder, entweder Jungen oder Mädchen, immer wieder die Hauptrolle spielen, die in dieser Weltkriegssituation, in dieser Landschaft um ihr Überleben kämpfen.
Und ist das auch bei dem aktuellen Roman, über den wir beide jetzt sprechen wollen, so? Oder wovon handelt Sommernächte?
Ja, der aktuelle Roman, der posthum erschienen ist, jetzt auf Deutsch in der wunderbaren Übersetzung, das muss man auch hinzufügen, von Gundula Schiffer, erzählt wiederum als so eine Art Versuchsanordnung dieses frühe Trauma von Aharon Appelfeld. Diesmal ist wird erzählt von einem 11-jährigen Jungen, Michael, der von seinen Eltern, die bereits ahnen, dass sie, die Eltern, wahrscheinlich nicht überleben werden, aus dem Haus geschickt wird und der Obhut eines ehemaligen Soldaten übergeben wird, eines blinden Landstreichers, Sergei. Und mit diesem alten Mann zieht er dann durch die Straßen dieser ukrainischen Landschaft. Der alte Mann kommt kurz vor Kriegsende um. Der Junge überlebt, aber er ist dann wirklich der Einzige der Familie, der nicht ermordet wurde. Und Aharon Appelfeld beschreibt en Detail, mit dem Blick eines Kindes, was passiert, wenn man plötzlich aus einem geborgenen Haushalt, aus einem Elternhaus rauskommt und sich dann im wortwörtlichsten Sinn auf der Straße wiederfindet als Landstreicher.
Sie sagen, aus der Sicht eines Kindes, ist das auch, macht sich das auch sprachlich bemerkbar oder wie ist diese Geschichte erzählt?
Ja, es ist eine sehr knappe, sehr lakonische, sehr präzise Schreibweise. Es ergeht sich nicht in wuchernden Satzmelodien und auch nicht in einer dunkelträumenden Metaphorik, sondern es ist ganz präzis auf den Punkt gebracht, kurze Sätze, die einander folgen in einer ungeheuer suggestiven Weise, sodass man die umgebende Welt, die mal feindlich ist, mal freundlich, oftmals auch einfach nur indifferent, mit den Augen dieses Kindes sieht, der allerdings an der Seite dieses Blinden eine Art ja, fragile Geborgenheit erlebt.
Und würden Sie sagen, wenn man jetzt den Autor noch gar nicht kennt, wäre das ein guter Einstieg, um sein Werk mal kennenzulernen?
Ja und gleichzeitig nein. Das Nein ist aber keine Eingrenzung oder gar Ausgrenzung, sondern Aharon Appelfeld hat Zeit seines Lebens ein Meisterwerk an das andere gereiht. Es geht immer wieder um diese Kinder in dieser feindlichen Umwelt und den Stil, den er dafür gefunden hat. Ich würde sagen, ein Hyperrealismus mit märchenhaften Elementen ist so trotz der Schrecklichkeit des Beschriebenen von so bezürzender Weise, weil es einfach zeigt, dass Humanität immer gefährdet ist, aber gleichzeitig auch immer möglich ist. Das heißt, wer diesen großartigen Autor bis jetzt noch nicht kannte, kann mit Sommernächte beginnen, aber er kann natürlich auch mit den anderen Romanen Aharon Appelfelds ebenfalls ein ganz großes Lektüre-Erlebnis beginnen.
Was würden Sie da empfehlen, wenn Sie schon so schwärmen? Haben Sie doch bestimmt ein Lieblingsbuch von ihm.
Ja, es gibt ein Lieblingsbuch, das heißt Zilli. Das wird aus der Geschichte eines Mädchens erzählt, die in den Wäldern unterwegs ist. Und dann das Buch Meine Eltern, wo er jetzt nicht halbfiktiv, sondern rein autobiografisch die Geschichte des jungen Erwin und seiner Eltern erzählt. Ich muss hinzufügen, den Vater traf er dann dank eines glücklichen Zufalls in Israel wieder. Also sie hatten beide überlebt. Und diese Geschichte, wie aus einem stabilen Elternhaus und einer vermeintlich friedlichen Gesellschaft sich etwas entwickelt, wo nur das pure Überleben zählt, hat Aharon Appelfeld in so einer feinen und präzisen Weise beschrieben, dass es nicht nur für historisch Interessierte von großem Interesse ist, sondern auch für alle, für die Literatur das Moment des Erinnerns birgt, und zwar des genauen Erinnerns. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit ist diese Lektüre nochmal ganz, ganz aktuell, weil mit diesem Autor lernen wir, nichts ist sicher. Alles ist fragil.
Also gleich drei Tipps von Marco Martin, aber vor allem auch der neue Roman eben von Aaron Appelfeld, Sommernächte, legt er uns ans Herz. Übersetzt hat das Buch aus dem Hebräischen Gundula Schiffer und erschienen ist es im Rowohlt Berlin Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Für ihren Roman Blaue Frau ist Antje Ravik-Strubel mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. In dem Buch, aus dem sie heute in Lüneburg liest, geht es um Machtverhältnisse und eine junge Frau, die bei einem Praktikum in der Uckermark vergewaltigt wird. 8 Jahre hat es gedauert, bis Antje Ravik-Strubel ihren Roman beenden konnte.
Weil es so komplex ist, weil es rechercheintensiv war und weil ich zwischendurch einfach nicht weiterschreiben konnte. Also ich wurde so wütend an einer bestimmten Stelle, also gerade wo es um diese Uckermark-Geschichte geht, dass ich nicht mehr weiterschreiben konnte. Wenn man Virginia Woolfs berühmten Ausspruch kennt, man darf nicht wütend schreiben, also nicht im rot glühenden Licht des Zorns, sagt sie, schreiben, sondern man muss den Geist weiß leuchten lassen. Dann war mir klar, dass ich irgendwie erst mal eine Pause brauche.
Antje Ravik-Strubel liest aus Blaue Frau. Morgen Abend im Lüneburger Glockenhaus. Tauben können einen Picasso von einem Matisse unterscheiden, Krähen homosexuell sein und der afrikanische Affenbrotbaum Baobab besitzt Zauberkräfte. In ihrem Podcast Naturerkunden zieht die Lektorin Maike Rötzer mit Menschen los, die sich für ein ganz bestimmtes Tier oder eine Pflanze begeistern. Menschen wie Karin Schneider. In ihrer Wohnung stapeln sich 25 Kilo Säcke Taubenfutter.
So, jetzt gehen wir also zum Lausitzer Platz.
Genau, da gehe ich jeden Tag füttern. Ja, und da warten die Tauben auch schon auf mich.
Die Tauben kennen Sie?
Ja, natürlich. Die kennen ja Menschen sofort. Die sind ja ganz visuelle Tiere und die haben ein extrem gutes Gedächtnis und eine gute Beobachtungsgabe.
Maike Rötzer spricht mit AutorInnen der Buchreihe Naturkunden. Zu hören in der sehr ähnlich klingenden Podcast-Serie Naturerkunden. Die sorbische Sage Krabat hat Ottfried Preußler vor mehr als 50 Jahren zu seinem gleichnamigen Roman inspiriert. Die von Marco Kreuzpaintner kongenial umgesetzte Filmadaption ist jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.
Da bist du ja. Du kannst bei mir Lehrjunge werden. Schlag ein, Krabat. Oder hast du Angst?
Ich habe keine Angst.
Der Waisenjunge Krabat kämpft in einer vom 30-jährigen Krieg und der Pest verwüsteten Welt ums Überleben. Er kommt in der Schwarzen Mühle im Koselbruch unter. Doch für die Lehre bei seinem diabolischen Meister zahlt er einen hohen Preis.
Glaub mir, Krabat, alles auf dieser Welt hat seinen Preis.
Krabat, die starbesetzte Verfilmung, unter anderem mit David Cross, Daniel Brühl und Robert Stadlober, zu sehen in der Arte Mediathek.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.